Cleveres Bauen, dein Einfamilienhaus-Podcast mit Kai und André.
Wir haben heute coolerweise jemanden hier, und zwar den Herrn Lars Engelhardt. Lars ist Energieberater und Lars darf uns heute bei einem ganz wichtigen Thema unterstützen. Hallo Lars.
Ja, hallo Kai, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann.
Hallo Lars.
Ja, also wir freuen uns riesig, und ich habe in Vorbereitung auf das heutige Gespräch mit dir, habe ich mir Gedanken gemacht, was kann ich hier jetzt alles Tolles über dich erzählen, und dann ist mir aufgefallen, dass ich Selbstbeweihräucherung am besten finde, und deswegen finde ich es vielleicht ganz cool, wenn du kurz zwei, drei Sachen zu dir sagst, warum du glaubst, dass wir finden, du bist der Beste hier einfach für dieses Thema heute im Raum, und was dich einfach auch ausmacht als Energieberater.
Ja, Kai, das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, ja, die Selbstbeweihräucherung. Ich bin halt schon mein Leben lang irgendwie im Baugeschäft tätig, ne? Ich habe meine Lehre im Bau angefangen und habe dann irgendwann angefangen zu studieren, ne? Und bin dann Bauingenieur geworden. Wir kennen uns ja beide vom Hauskauf, ne? Da haben wir uns kennengelernt, also vom Hausverkauf. Und nachdem diese Epoche vorbei war, habe ich mich als Energieberater selbstständig gemacht und arbeite da jetzt seit mehreren Jahren. Und ich kann sagen, dass mir das sehr viel Spaß macht, ne? Und zusätzlich bin ich noch Sachverständiger für Schäden an Gebäuden, ne? Also auch gerichtlich gelistet.
Das ist auch etwas, was ich immer spannend an dir fand. Du hast ja auch ganz viele Papiere, Zettel, wo Qualifikationen draufstehen, weil du irgendwie nicht stillstehst, sondern dich eigentlich Tag für Tag weiterbildest. Oder wo du sogar selbst auch Menschen beibringst, was dein Job letztendlich ausmacht.
Ja, das stimmt. Also ich bilde auch Energieberater aus. Also insofern kenne ich mich in dem Thema, würde ich sagen, ganz gut aus, ne? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja oder quälen dich ja die Fragen, was ist nun besser, ne? Kaufe ich mir ein altes oder ein neues Haus, ne? Das ist doch der Grund, warum ich heute hier bin.
Grob zusammengefasst auf jeden Fall. Ich finde, dass es wichtig ist, dass Menschen überhaupt ein Haus für sich kaufen. Und es gibt, glaube ich, kein besser oder schlechter. Es gibt nur anders. Und wir haben, also André und ich, wir haben uns hier zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir dieses Thema einfach, ja, den Menschen da draußen, die bauen wollen oder kaufen wollen, näher bringen. Und haben festgestellt, im Neubau sind wir sehr, sehr gut, aber wenn es um diese ganzen Bestimmungen geht, Förderung, was muss ich an einem Gebäude verändern, wenn ich es kaufe, wenn es gewissen Anforderungen nicht mehr entspricht. Also diese ganze Thematik, die ist einfach so umfangreich geworden in den letzten Jahren, dass ich, obwohl ich aus der Baubranche komme, die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wenn ich anfange zu recherchieren. Ich dachte, meine Güte, wie machen das denn die Menschen, die wirklich einen ganz anderen Job haben und sich überhaupt nicht mit dieser Materie beschäftigt haben bis jetzt in ihrem Leben. Da dachte ich, das können die gar nicht, die brauchen einen Profi. Und genauso, André meint dann, hey, wir kennen doch auch einen Profi, lass uns den doch einfach einladen. Ja. Lass uns direkt in das Thema einsteigen. Lars, wie würdest du denn empfehlen, wie informieren die sich, was letztendlich mit dieser Immobilie überhaupt gemacht werden muss, wenn sie gekauft haben?
Ja, es gibt in der Tat Kunden, die sich an mich wenden, ne, wenn die ein Haus kaufen, das von einem Energieberater oder eben einem Bauingenieur oder Sachverständigen möchten, dass er gerne bei der Besichtigung dabei ist und dann so seine eigene Einschätzung zum Gebäude gibt. Ne, das ist ja häufig so. Viele scheuen natürlich auch die Kosten, die damit verbunden sind. Ne? Ich mache das natürlich nicht nur aus Spaß, sondern auch, ich nehme auch natürlich ein Honorar dafür. Und vielleicht ist ein guter Anfang, der auch relativ kostengünstig ist für den einen oder anderen, sich da mal an die Verbraucherzentrale zu wenden. Die bieten auch ganz gute Beratung und gucken sich auch teilweise die Häuser an, die man dann eventuell näher ins Auge geworfen hat.
Also noch bevor ich die Immobilie gekauft habe, würde so eine Verbraucherzentrale tatsächlich vorher schon im Prinzip für mich so eine Besichtigung machen und würde sagen, was da gemacht werden muss an so einem Haus?
Also es kommt vor, dass die Verbraucherzentrale dann auch mit so eine Besichtigung macht und dann natürlich unter dem Aspekt der Energieeinsparung, ne, das wissen ja viele nicht, dass die Verbraucherzentralen da auch beraten, den einen oder anderen Hinweis gibt. Das ist natürlich nicht so eine umfassende Beratung, wie das ein Sachverständiger macht, aber es gibt natürlich den einen oder anderen Hinweis, der sehr wertvoll ist.
Lars, da habe ich noch mal eine Frage dazu. Hm. Wenn jetzt, ich sag mal, ja, also es ist Sanierungsbedarf bei dem Gebäude und du wirst als Energieberater tätig, ne? Dann machst du doch auch für die Kunden denn ein Sanierungskonzept, oder? Ist das falsch, meine Vorstellung?
Naja, da muss man unterscheiden, André. Also es gibt natürlich, sagen wir mal, beim Hauskauf erstmal so, also so erfahre ich es halt in meinem täglichen Berufsleben, dass die Kunden erstmal so generell diese Sachen ansprechen, ne, die Kai ja vorhin auch schon erwähnt hat, ne, was kommt denn jetzt auf mich zu? Was ist denn so das Wichtigste? Also damit ich das bei meinem Kredit einfach berücksichtigen kann. Das sind natürlich dann so diese Fragen, die natürlich auch durch die Presse gegangen sind. Ne? Also wann muss ich meine Heizung austauschen? Das war ja das letzte Jahr das Hauptthema.
Heizungsgesetz, ja.
Genau, das es ja nie gab. Es war ja immer das Gebäudeenergiegesetz, ne? Was eben auch Heizung regelte. Aber da hat die Presse eben ein Heizungsgesetz draus gemacht. Und da muss ich sagen, da sind die Anforderungen eigentlich gar nicht so schlimm, wie viele denken. Ne? Also eigentlich kann man sogar bis 2044, weil ab 2045 muss Deutschland CO2-neutral sein, ein Gas- und ein Ölkessel benutzen. Das ist jetzt erstmal nicht verboten und es gibt so ein paar Aussonderungen, die der Gesetzgeber sich überlegt hat für alte Kessel. Da geistert dann immer so diese 30 Jahre alten Kessel im Hinterkopf, aber auch die müssen ja nur ausgetauscht werden, wenn diese nicht mehr zu reparieren sind. Es gibt ein paar ganz spezielle Kessel, die müssen ausgetauscht werden. Und der große Teil eigentlich an Kesseln kann sogar im Haus verbleiben. Ne? Das ist so das, was man im Gesetz dann so in den nächsten Absätzen lesen muss. Ne? Und also das ist jetzt gar nicht so schlimm. Also was auf einen zukommen kann, ist, dass der Schornsteinfeger eventuell einem aufdiktiert, dass man die Rohrleitung besser dämmen muss. Ne? Das ist noch so eine Forderung, die als Umrüstpflicht besteht und die oberste Geschossdecke. Die muss einen gewissen Dämmwert einhalten, den dann aber auch nur wieder ein Bauingenieur oder ein Energieberater überhaupt abschätzen kann, ob der eingehalten ist oder nicht. Ne? Und dann gibt es auch ja keine Behörde, die diese Nachrüstpflichten kontrollieren würde. Ne? Also im Prinzip würde es nicht auffallen, wenn man in ein Haus einzieht, ne? Und die oberste Geschossdecke nicht dämmt.
Das aber Lars, ist aber nicht die Empfehlung, die du gerade ausgesprochen hast.
Lars, zeig noch mal eine Frage zu, gerade zu dem Thema. Schön, dass du das angesprochen hast. Ich habe, da war das Thema Geschossdeckendämmung, Rohrleitung isolieren und dass die Heizanlage innerhalb von 2 Jahren aus 70% regenerative Energien betrieben werden muss. Du sagtest jetzt bloß so Geschossdecke und Rohrleitung?
Genau, also das mit der Heizungsanlage, da gab es ja immer ein großes Auf und Ab und hin und her, ne? Und es gab ja da auch viel Bewegung in der Politik. Also was natürlich ist, also eigentlich ab 2024 ist es so, dass wenn man sich ein Haus neu baut, dann muss man eine Heizung sich einbauen lassen, die also 65% regenerative Energie, mit 65% regenerativer Energie betrieben wird. Und wenn einem die Heizung kaputt geht, dann muss man das auch machen. Aber da gab es dann wieder so gewisse Ausnahmen. Ne? Also die Gemeinden haben so ein Wärmeschutzkonzept, ne, wo die also letztendlich festlegen müssen, in welchem Bereich Fernwärmeleitungen verlegt werden. Und da ist es dann so, dass der Bewohner des Hauses eben so lange Zeit hat, wenn ihm der Kessel kaputt geht, sich zu entscheiden, ob er sich einen neuen Kessel kauft oder sich lieber an das Fernwärmenetz anschließen
muss. Ach so.
Und so gibt es halt ganz viele, sagen wir mal, Ausnahmen im Gesetz, die noch dazukommen, ne, und das macht das Ganze unübersichtlicher. Deswegen ist es immer ganz gut, dass man
Fachmann
mit der speziellen Frage an einen Fachmann geht. Ja.
Okay, und da hilft dann erstmal die erste Anlaufstelle der Verbraucherschutz?
Genau, die Verbraucherzentralen, die beraten da auch. Ne, also da gibt es auch letztendlich Fachleute, die man da fragen kann, entweder in der Hotline oder wie gesagt auch mit einer Besichtigung vor Ort.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss er zwingend, wenn er jetzt ein Haus kauft und das ist nicht mehr auf dem Stand, wo es sein muss, dann muss er sich über die Decke Gedanken machen zwingend und vielleicht sagt der Schornsteinfeger, Leitungsdämmung, solche Sachen tun dem Objekt ganz gut und viel mehr ist gar nicht zwingend notwendig im ersten Step.
Im ersten Step nicht. Aber Kai, natürlich wird es immer problematisch, wenn man dann anfängt, das Haus zu sanieren. Ne? Also viele, die sich ein Haus kaufen, nehmen natürlich das als Anlass, wenn es erstmal leergeräumt ist, dann großflächig das Haus zu sanieren. Und dann wird es natürlich schon wieder ein bisschen heikler, weil da hat der Gesetzgeber schon genaue Vorstellungen, in welchem Umfang man das machen muss und wie gut das dann gedämmt sein muss. Ne? Und da ist es dann so, dass man da natürlich, sobald man mehr als 10% der Gebäudehülle anfasst, sich sozusagen das Gebäudeenergiegesetz wieder zuschlägt. Und dann muss man natürlich teilweise sehr hohe Anforderungen an die Dämmhülle des Gebäudes erfüllen. Das darf man nicht vergessen, weil es ist natürlich so, dass viele eben, die sich ein Haus kaufen, dann das gleich als Anlass nehmen, um das auch energetisch zu sanieren.
Lars, bei der Finanzierung ist es ja so, dass viele Banken mittlerweile, wenn die Kunden die Immobilie gekauft haben und sanieren wollen, wollen die ja ein Sanierungskonzept haben. Also wo es eine Aufstellung gibt, was wird gemacht, welche Kosten kommen auf den Kunden zu, dass wir das bei der Finanzierung mit berücksichtigen können. So eine Sache machst du ja auch, ne?
Ja, natürlich. Ne? Also das ist ja sozusagen mein Job. Also der erste Anhaltspunkt für eine solche Sanierung bietet ja immer so der Energieausweis, ne? Der beim Verkauf eines Gebäudes mit beiliegt, und da stehen ja eigentlich in der Regel schon die ersten Sanierungsempfehlungen drin. Da hat ein Energieberater in der Regel schon Sanierungsempfehlungen abgegeben. Das ist sozusagen das, was man sich erstmal angucken darf und was der Gesetzgeber auch zwingend vorgeschrieben hat, dass der eben dabei sein muss. Und was du angesprochen hast, André, das ist die Energieberatung, und die wird sogar auch staatlich gefördert.
Also gibt es Zuschüsse, ja?
Es gibt Zuschüsse schon alleine für die Energieberatung. Hm? Das Ganze nennt sich individueller Sanierungsfahrplan, damit die Zuhörer das auch mal gehört haben. Und das macht dann ein Energieberater. Und in diesem individuellen Sanierungsfahrplan wird ein Haus erstmal berechnet, was ein Effizienzhausstandard von 85 wenigstens erreichen muss. Das heißt nicht, dass man den hinterher auch wirklich so erreichen muss. Aber der Gesetzgeber möchte gern, dass der Energieberater den Weg aufzeigt,
um das Maximale zu erreichen, sozusagen.
Ja, es geht noch besser, ne? Aber das ist sozusagen das, was sich der Gesetzgeber vorstellt, was man so erreichen sollte.
Das macht ja tatsächlich vom Ablauf her für denjenigen, der kaufen möchte, dann doch relativ einfach zu sagen, okay, erstmal hole ich mir die Verbraucherzentrale, die kann einen groben Blick drauf werfen, hat vielleicht sogar eine Empfehlung, oder ich finde irgendwo einen Energieberater, der das dann etwas genauer unter die Lupe nimmt, wenn der Grundfaktor für mich erstmal passt. Und wie finden dich denn Menschen, also wenn ich jetzt hier in der Region kann man natürlich dich finden, so, aber wenn ich jetzt irgendwo am anderen Ende von Deutschland wohnen würde, wie finde ich denn einen Energieberater in meiner Region, der solche Sachen für mich machen kann? Gibt es da irgendwie eine Seite, gibt es da irgendwo eine Empfehlung, habt ihr irgendwie einen Pool, wie funktioniert das?
Also jeder Energieberater, der zugelassen ist, also der Förderanträge stellen darf, muss bei der DENA gelistet sein.
Okay.
Und da gibt es die sogenannte DENA-Liste, und die findet man im Internet am besten, indem man dreimal ein E eingibt und dann Energieeffizienzexperte dahinter schreibt. Und dann landet man auf dieser Liste und kann nach Postleitzahlen suchen, welcher Energieberater bei einem so in der Nähe tätig ist.
Und dann habe ich nur Zertifizierte, die auch wissen, was sie tun.
Genau. Cool. Das ist so ein.
Alles so eine Profis wie du, ja?
Naja, das wird schwierig, aber tatsächlich annähernd. Was aus deiner Sicht macht denn so einen, also wir haben ja das Thema Neubau fokussiert in unserem Podcast und wollen die Menschen da draußen in Immobilien bringen und wollen dafür sorgen, dass sie einen schlauen, cleveren, einfachen Weg in der Immobilie finden. Bei einer Bestandsimmobilie wäre es für mich eben genau dasselbe Fragezeichen. Was hättest du denn oder was siehst du an Vorteilen, wenn man so eine Bestandsimmobilie kauft, vielleicht saniert? Was bietet das für Möglichkeiten und Vorteile, die man nutzen kann im Verhältnis zum Neubau?
Also die Sanierung von Altbauten werden zurzeit staatlich stark gefördert. Ich bin jetzt kein Freund davon, immer nur auf die Förderung zu gucken. Das Haus sollte einem auch schon noch gefallen und an der Stelle stehen, wo man noch zur Arbeit kommt, ohne stundenlang unterwegs zu sein. Also das ist ja auch das Wichtigste eigentlich am Haus, dass man sich darin wohlfühlt. Aber man kann natürlich diese Fördermittel in Anspruch nehmen. Also es ist die KfW, die BAFA, die das fördern, und es sind natürlich auch die Landesbanken, also der jeweiligen Bundesländer, die oft sehr interessante Förderprogramme aufsetzen. Da kann man sich im Vorhinein mal informieren. Ne? Ich rate immer meinen Kunden, dass sie als erstes mit der Bank sprechen. Die kennen diese Förderprogramme auch, damit sie wissen, was sie für ein Kontingent für ihr Haus haben und dann sich sozusagen auf die Immobiliensuche begeben im Gebrauchthäusermarkt.
Ich denke jetzt zum Beispiel an extremst gut frequentierte Lagen, wo wir ja teilweise gar keine Chance mehr haben, einen Neubau zu platzieren, weil eben alles schon bebaut ist. Und da ist es natürlich viel, viel attraktiver, wenn ich in solche Lagen möchte, zu sagen, ich suche mir eine Bestandsimmobilie in der Region und versuche die eben auf einen energetisch interessanten Faktor zu bringen, damit ich auch langfristig gewisse Quoten einhalte, aber viel, viel wichtiger finde ich, dass ich auch eine gewisse Lebensqualität habe, Energieverbrauch im Prinzip auch drücke, ne? Also das ist ja ein Riesenthema, so ein Energieverbrauch von so einem alten Haus ist ja oftmals sehr hoch im Vergleich zu einem Neubau, und mit einem ordentlichen Sanierungskonzept komme ich ja da auch in einen Bereich, der sehr gut ist oder vielleicht sogar Neubau ähnlich sein kann.
Ja, dieses 85er-Haus ist ja sozusagen die Anlehnung an den Neubau.
85er-Jahrgang, oder?
Nein, Effizienzhaus 85, entschuldige bitte, Kai. Ja, also das Effizienzhaus 85 ist ja sozusagen, kann man sagen, das Pendant zum Neubau. Ja.
Was ist denn dieses, was sagt das denn aus? Also beim Neubau haben wir ja auch diese KfW-Werte, aber viele können ja damit gar nichts anfangen.
Naja, also dieses 85er-Haus war früher mal, bevor das Gebäudeenergiegesetz geschrieben wurde, war das sozusagen, hatte man 85% des Verbrauches eines Neubaus. Das passt jetzt nicht mehr so ganz, weil da der jetzige Bau, Neubau ja dem damaligen Effizienzhaus 55-Standard entspricht. Deswegen hinkt der Vergleich jetzt so ein bisschen, aber man hat sich an die Begrifflichkeiten gewöhnt und benutzt sie weiterhin. Deswegen muss man jetzt sagen, ist ein 85er-Standard so in etwa dem gleichgestellt, was an einen Neubau.
Also heute haben wir auch dieses KfW 40 im Neubaubereich, wo man sagt, es gab mal ein Gesetz, wo gesagt worden ist, man darf nur so und so viel Kilowattstunden pro Quadratmeter für sein Haus verbrauchen. Das war ja damals dieses 100er Haus. Und dann haben sich so ein bisschen diese Prozente quasi daran orientiert und haben dann gesagt, okay, KfW 40, wenn man das jetzt mal runterbrechen würde über den Daumen, habe ich nur 40% zu dem damaligen 100er Haus. Und dieses 85er orientiert sich dann an dem 100er Haus oder an dem KfW 40 Haus? Wo fügt sich das ein?
Das orientiert sich mehr an den alten Werten.
Die KfW 100 Häuser waren schon, also dieses, wenn ich das so runterbreche, die waren ja auch schon energetisch sehr, sehr gut. Also das war ja schon in der Phase, wo wir energetisch gedacht haben beim Bau.
Es ist durchaus möglich, ein altes Gebäude, ne, also auf Neubau-Niveau zu trimmen, wenn man das eben entsprechend dämmt. Ja, aber es ist natürlich auch eine kleine Herausforderung, ne? Also wenn man ein Haus kauft, ist es sicherlich einfacher, als wenn man es im bewohnten Zustand.
Es gibt ja ganz viele Mythen da draußen, ne? Also wenn ich jetzt ein Haus dämme, dann ist Schimmel vorprogrammiert zum Beispiel. Wie stehst du zu solchen Aussagen?
Also im Prinzip ist es so, dass wenn man ein Haus vernünftig dämmt, dass es eigentlich nicht zu Schimmel kommen sollte. Aber es ist natürlich in der Vergangenheit oft passiert, dass der Bewohner jetzt sich eine Firma genommen hat, die zum Beispiel die Fassade dämmt, ne? Die hat dann nur ihre Aufgabe gesehen, die Fassade zu dämmen, und hat sich um die anderen Bauteile gar nicht so sehr gekümmert, und dadurch wurden Wärmebrücken sozusagen verstärkt und an diesen Stellen hat es dann geschimmelt. Deswegen ist ja dieses Gesamtkonzept bei der energetischen Gebäudeplanung auch so wichtig, ne? Und dass man auch wirklich eine Baubegleitung hat von jemandem, der sich damit auskennt.
Verlangen ja viele Banken jetzt auch ein professionelles Sanierungskonzept bei solchen Geschichten, ne? Weil wenn die sich an der Immobilie sichern, wollen sie natürlich auch nicht, dass die verschimmelt.
Also es ist, glaube ich, wie bei vielen, wenn man es richtig macht und wenn man es allumfassend macht und zu Ende denkt, dann merzt man eben solche Sachen aus. Und deswegen sollte man sich immer bei sowas einen Profi einfach holen.
Ja, es ist richtig, Kai, was du sagst, ne? Also man verändert ja die Bauphysik eines Hauses, ne? Und wenn ich jetzt ein Gebäude zum Beispiel sehr, sehr dicht mache, ne? Also es gibt ja immer den Mythos, ein Gebäude atmet dann nicht mehr. Das ist jetzt so nicht richtig, ne? Also es zieht nicht mehr im Gebäude, würde ich denn sagen, ne? Und
sehr schön.
Dann muss ich natürlich auch mir Gedanken machen, ne? Wenn der Mindestluftwechsel, den ich vorher hatte, dann nicht mehr gegeben ist und ich zusätzlich dämme, also sagen wir mal, die kalten Stellen der Wand vielleicht verlagere auf die Decke, wie ich das einerseits durch ein Lüftungskonzept wieder kompensiere, ne, und wie ich die Wand ausführe. Das ist eben ganz wichtig. Also man muss halt wirklich das gesamte Gebäude betrachten und nicht nur den Teil dessen, was man gerade eben saniert.
Jetzt haben wir eben so ein bisschen geguckt, was für Vorteile hatten so eine Altbausanierung letztendlich gegenüber einem Neubau. Gibt es denn Nachteile, wo man sagt, also egal wie, was ich mache, das bekomme ich mit einem Altbestand nicht hin gegenüber einem Neubau?
Also ich glaube, man kann jetzt nicht allgemein davon sprechen, dass es nachteiliger ist, einen Altbau zu kaufen und vorteiliger einen Neubau. Ne? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, in ein Haus einziehen möchte, ohne dass ich da jetzt die nächsten 10, 15 Jahre großartig Arbeit reinstecken möchte, ne, dann wird es in der Regel sicherlich ein Neubau sein, für den man sich entscheidet. Ne? Gerade wenn ich auch kleine Kinder habe. Ne? Also da kennt man viele Beispiele, die halt auch jahrelang auf der Baustelle gelebt haben, bis sie das Haus dann eben fertig saniert haben. Das ist der Nachteil. Unter Umständen, wenn man handwerklich geschickt ist, kann es durchaus kostengünstiger sein, in einen Altbau einzuziehen, da man ja die erste Summe sozusagen dann in seine Immobilie steckt und dann nach und nach diese saniert, wie man Geld hat. Und dieses Sanierungskonzept ist ja auch auf diese Art der Sanierung ausgelegt, weil es ja über 15 Jahre gilt. Also es bringt ja auch Fördervorteile. Man bekommt also mehr Förderung mit einem solchen Sanierungskonzept. Dieser Sanierungsfahrplan gilt dann 15 Jahre lang. Also man hat 15 Jahre, dann kann man von diesen Vorteilen auch Nutzen genießen sozusagen.
Ich glaube, dass das vielen nicht bewusst ist, dass man eben genau so einen langen Zeitrahmen auch hat, um diese Fördermaßnahmen oder diese Maßnahmen, die Sanierungsmaßnahmen dann durchzuführen.
Wesentlich entspannter, ne?
Ja. Lars, wenn du jetzt noch so einen Tipp mitgeben könntest für jemand, der von einer Bestandsimmobilie steht und sagt, ich möchte die gerne kaufen, wenn du jetzt so einen finalen Tipp mitgeben würdest, welcher wäre das?
Naja, ich würde schon sagen, dass man schon das Geld investieren sollte, einen Fachmann mit dabei zu haben, der sich die Immobilie anguckt. Also wenn ich vor einem Gebäude stehe, dann sehe ich in der Regel schon, wenn ich davor stehe, was vielleicht irgendwann auf den zukünftigen Besitzer hinzukommen kann. Es gibt kein Gebäude, was nicht in irgendeiner Form vielleicht saniert werden müsste. Das wäre gut, wenn man das weiß und mit in den Kredit einrechnen kann oder einfach auch in die Planung. Das ist ähnlich, als wenn man sich ein gebrauchtes Auto kauft. Ne? Also das habe ich auch schon ein oder andere Mal gemacht. Da habe ich keine Ahnung von und ich bin in dem Fall immer mit dem Auto in die Werkstatt gefahren und habe das einmal durchchecken lassen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Werkstatt da jeden Mangel dran findet, aber in der Regel die groben, die bekannten Sachen wird die Werkstatt finden und wird mir sagen, was da auf mich zukommt. Und eventuell kann ich dann sogar auch noch am Preis ein bisschen handeln.
Ja, und ich habe auch noch einen Tipp. Und zwar schaut doch einfach mal in die Energieexpertenliste. Und wenn ihr dort den Herrn Engelhardt findet und ihr aus der Region Berlin-Brandenburg kommt, dann nehmt ihn doch einfach mit zu der Besichtigung des Hauses, was ihr kaufen möchtet. Ein zweiter ganz wichtiger Tipp, folgt unserem Podcast, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Und dann wünschen wir euch erstmal eine gute Zeit und viel Spaß mit eurem Hausprojekt.
In diesem Sinne, tschüss.
Macht's gut, ja. Tschüss.